Gut. Ich habe vor, über Südafrika in zweierlei Hinsicht zu reden. Die Nicole hatte mich auch gebeten, das Thema anzuschneiden. Das ist einmal, und zwar das Thema der Truth and Reconciliation Commissions, der Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, die in Südafrika nach dem Ende der Apartheid eingerichtet wurden. Ich will aber nicht nur über die reden, sondern auch über andere restaurative Programme, die in Südafrika derzeit noch laufen, die unter dem Namen des einen Ortes, an dem sie stattfinden, Zweletemba laufen. Zweletemba ist ein Xhosa-Wort und heißt Place of Hope, Ort der Hoffnung, ist aber ein konkreter Ort, und da die Zweletemba-Geschichten einen Zusammenhang haben mit den Truth and Reconciliation Commissions und ich an die Zweletemba-Geschichten ein bisschen auch nochmals dann Sie auffordern werde, möchte, über etwas nachzudenken, nämlich über deren mögliche Relevanz für das, was sich in Europa und in Österreich abspielt, möchte ich beides eben behandeln. Ich habe gerade gesagt, man hat diese Truth and Reconciliation Commissions eingerichtet zur Bearbeitung, zum Umgang mit den schrecklichen Verbrechen, die im Zug der Apartheid passiert sind. Das, was halt unter Verbrechen um die Menschlichkeit läuft, Morde und Folterungen und halt Totschlag, Gewalt, alles das. Es war das eine ganz bewusste Anstrengung, die getragen wurde, wesentlich auch ins Leben gerufen wurde, von jenem Erzbischof des Montutu, der dann den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis auch bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das war. Er hat auf die Truth and Reconciliation Commissions angewandt, den Begriff und verwendet. Vielleicht sogar, mir schien es, je mehr ich darüber lese, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, den wesentlich mitgeprägt, den Begriff Restorative Justice. Er hat gesagt, hier machen wir etwas, das anders ist als die überkommene, herkommende, penal strafende Gerechtigkeit. We do this is about restorative justice. Und weshalb ich vorhin auch so diese Aussage betont habe, dass es sich dabei um Gerechtigkeit handelt, ist, weil tatsächlich zum Teil in der Wahrnehmung auch nach außen hin immer wieder in der Kritik das hochgekommen ist, diese Aussage, naja, in Südafrika hat man halt um den Preis und um die Vernachlässigung, unter Vernachlässigung der Gerechtigkeit, nämlich der strafenden Gerechtigkeit, halt die Versöhnung darüber gestellt. Man hat also sozusagen ein bisschen weniger an Gerechtigkeit, aber man wollte nicht die Nation zerreißen und an ihren Widersprüchen und an der Last der Schuld zugrunde gehen lassen in ihren Anfängen sofort. Und der Bischof Tutu hat eben ganz deutlich gesagt, das, was wir hier tun, das ist eine Gerechtigkeit. Eben die Restorative Justice. Aber es ist auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick tatsächlich was sehr Radikales. Diese Commissions heißen Truth and Reconciliation Commissions. Und dieser Bestandteil Truth, die Wahrheit, die Wahrheitsfindung, eigentlich weniger die Wahrheitsfindung in unserem prozessualen Sinn, als die, das Aussprechen der Wahrheit, das Stehen zur Wahrheit, war ein wesentlicher Bestandteil davon. Die Aufforderung war die, dass diejenigen, die Verbrechen begangen haben, sollen, werden aufgefordert, dazu zu stehen, sich einer solchen Kommission zu stellen, die ganze Wahrheit zu offenbaren, was sie getan haben, das auszusprechen, im Beisein, wenn möglich, der Betroffenen, Überlebenden. Wenn sie das tun und wenn die Opfer dem zustimmen, dann gehen sie straffrei. Dann gehen sie straffrei. Es war ursprünglich auch gleichzeitig mit der, es gab eine Menschenrechtskommission, es gab die eigentliche Truth and Reconciliation Commission, glaube ich, und es gab eine Opferkommission. Und diese Opferkommission war eigentlich betraut mit der Aufgabe, nach Entschädigungsprogrammen, Entschädigungsprogramme für die Opfer zu errichten und dafür zu sorgen, dass es auch tatsächlich zu Entschädigungszahlungen gekommen wäre von Seiten des Staates. Das ist sehr wenig passiert. Aus Geldmangel oder, also das war, weil ich das heute sehe, eines der massivsten und wohl sehr verständlich und berechtigten Kritikteile an den Truth and Reconciliation Commissions. Mittlerweile ist die Literatur darüber ist riesig, muss ich sagen, also ich überschaue es nicht mehr so recht. Auch deshalb, weil im Gefolge dieser, der südafrikanischen, zum Teil gleichzeitig damit auch in anderen Ländern, die solchen, wie nennt man das auf Deutsch, Large-Scale-Wahl, also staatliche Gewaltanwendung, ethnische Kriege, ethnische Konflikte, wie übersetzen wir es am besten? Large-Scale-Mass-Violence. Der englische Ausdruck, Large Scale Mass Violence, gesehen haben. Also Gewalt auf breiter Ebene, nicht personelle Gewalt zwischen zwei Personen, sondern zwischen Gruppen von Seiten der staatlichen Gewalt gegen eine Bevölkerungsgruppe. Weil solche Vorfälle wir auch anderswo gesehen haben, es gab einige dieser Kommissionen in Südamerika, Guatemala, glaube ich, die verhältnismäßig gut lief, dann einige völlige Misslungen in Argentinien. Es gibt auch andere Versuche in Afrika. Das Modell wurde auch in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren für den Balkan, für Ex-Jugoslawien immer wieder diskutiert. Mit sehr unterschiedlichen und kontroversiellen Ergebnissen und warum das doch nicht angemessen sei dafür und was da. Man muss insgesamt sagen, wenn man sich die Situation anschaut, dass wahrscheinlich Südafrika tatsächlich eine sehr besondere, einmalige Geschichte ist, wo eine ganze Reihe von Faktoren zusammengespielt haben, die so etwas möglich gemacht haben. Die besondere Natur der UFN, wie sie sich entwickelt hat, der Einfluss von Leuten, also überhaupt der Kirche, der christlichen Kirchen, von Leuten wie Erzbischof Tutu. Die Art, wie die neue Macht etabliert wurde, das ist so wahrscheinlich eben nicht wiederholbar und ist das nicht, sieht man sonst nirgends. Und wahrscheinlich müsste man, wenn man so etwas Ähnliches wieder macht, das in anderen Formen machen. Was hat man gemacht? Ich habe schon angefangen zu berichten, also diese Kommissionen eingerichtet, vor denen Leute aus eigenem Antrieb erscheinen sollten, aufgerufen worden, wurden, eben mit dieser Aussage, wenn die ganze Wahrheit offenbart wird und Verzeihung von den Opfern erlangt wird, dann kommt es zur Amnestie, zur Straffreiheit. Ich habe solche Verhandlungen natürlich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist ein sehr, sehr guter Dokumentarfilm. Ich weiß nicht, ob jemand von euch davon gehört oder gesehen hat. Der Film ist von zwei Frauen, Ried und Hoffmann, Frances Ried und den Namen von der Frau Hoffmann weiß ich nicht, Ried und Hoffmann, und heißt A Long Night's Journey into the Day. A Long Night's Journey into the Day, also die Umkehr von dem Eugene O'Neill-Drama A Long Day's Journey into the Night. A Long Night's Journey into the Day. Es ist ein Dokumentarfilm, der vier Fälle dokumentiert, glaube ich, wovon der erste auch nach außen hin einige Bekanntheit erreicht hatte. Das ist nämlich der Fall einer jungen Amerikanerin, einer jungen Frau, die mit irgendeiner sozialen Einrichtung und aus Begeisterung für Nelson Mandela nach Südafrika gegangen ist und dort gearbeitet hat und die von einer Gruppe von jungen Schwarzen ermordet wurde. Die jungen Männer, ich glaube es waren zwei oder drei, waren in der Folge dieser Tat bereits im Gefängnis gewesen eine Zeit lang und sie haben ersucht, um diese Truth and Reconciliation Commission, und das zeigt das, dieses Verfahren, zu dem die Eltern des Mädchens gekommen sind. Und das war, auch das war natürlich insofern eine sehr besondere Geschichte, weil diese beiden Amerikaner, diese mittelalterlichen, mittelständischen Leute, gesagt haben, wir wollen genau in dem Geist, aus dem heraus unsere Tochter nach Afrika gegangen ist, nun versuchen, mit dem, was da passiert ist, zurechtzukommen. Und wenn das so passiert, dass diese jungen Männer sagen, was sie getan hat, das genau schildern, dann werden wir ihnen verzeihen. Wir wollen das und wir können das. Ich erinnere mich noch an die letzte Szene dieses, nicht nur der Episode, sondern die letzte Szene des ganzen Films, in dem die amerikanische Mutter, die wurden dann tatsächlich entlassen und gingen, ja, deren Strafe wurde beendet, die jungen Männer, aufgrund dieser Aussage. Und der Film zeigt als letztes einen Besuch der amerikanischen Mutter bei der Mutter des einen jungen Mannes. Und diese afrikanische Frau, in sehr armen Verhältnissen lebend, sichtbar, sagt zu ihr, dass sie versteht, wie schwer es für sie ist, ihre Tochter kommt nicht mehr wieder. Sie hat ihren Sohn aber immerhin wieder und dass sie dafür dankt. Das ist eine, auch wieder, ja, das konnte passieren. Ist nicht immer passiert. Eine andere Kritik, die häufig zu hören war, dass doch, wie in dem Fall übrigens, dass es eher Schwarzafrikaner waren, also Schwarze waren, die sich während dieser Zeit solche Verbrechen zu Schulden hatten kommen lassen und die vor diesen Commissions erschienen sind und um Straffreiheit ersucht haben. Nicht immer haben sie sie bekommen. Es sind aber angeblich, ziemlich sicher, verhältnismäßig oder deutlich weniger von den Weißen, von der weißen Machthaberschicht, die Verbrechen der Apartheid begangen hatte, sind dorthin gekommen und haben, sondern die haben sich eher geduckt und versteckt. Trotzdem war es ganz sicherlich so, dass ein starkes Zeichen war. Ich meine, allein wenn die Wissenschaft viel drüber schreibt, das heißt noch nichts. Aber es war wirklich etwas, was in viele Länder ausgestrahlt hat als Signal, als Möglichkeit, ist das nicht ein Weg? Oder kann man sich nicht daran denken, wenn man versucht, mit einer schrecklichen Vergangenheit und schrecklichen Verbrechen umzugehen? Wie kann man das aufarbeiten? Nun ergibt sich in der jüngeren Zeit jetzt noch eine zusätzliche Frage in Bezug auf die Truth and Reconciliation Commissions im Allgemeinen, nämlich in welchem Verhältnis die stehen können, sollen zum Internationalen Strafgerichtshof, der ja eingerichtet ist, der für solche Art von Verbrechen auch zuständig wäre. Gut, ich kann jetzt über den Internationalen Strafgerichtshof reden. Aber wo genau die Frage ist, kann der anerkennen, Entscheidungen auf Straffreiheit, die von Seiten einer Truth and Reconciliation Commission gefällt wurden? Und da gibt es so Überlegungen zu sagen, anders als dort, wo sozusagen in einem Land nach bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen bedingungslose Amnestie gewährt wird. Niemand wird mehr verfolgt, alles ist aus. Schluss. Decke drüber, wir vergessen alles, was man nicht kann. Aus. Und alle nichts mehr. Gegenüber der bedingungslosen Amnestie wäre das, was von Seiten einer Truth and Reconciliation Commission gewährt wird, eine Amnestie, die an Bedingungen geknüpft ist. Eben an die Aussage der Wahrheit, an die Bereitschaft, die dort gefehlt hat, etwas für die Opfer zu tun. Und in dem Fall müsste und könnte dann der Internationale Strafgerichtshof solche Urteile berücksichtigen und selber darauf verzichten oder Teilverfolgungen von anderen Unternehmen übernehmen. Das ist noch nicht ganz klar. Mir scheint ganz interessant eben dieser Unterschied zu diesen generellen Amnestien. Ich weiß, dass solche Ideen immer wieder, ich habe gehört darüber in Kolumbien, wo ich auch über Restorative Justice gesprochen habe, was mir sehr seltsam vorgekommen ist angesichts der Situation, die in dem Land herrscht. Aber das Interesse dort ist sehr groß an Versuchen, die Konflikte dort auf eine restaurative Weise aufzuarbeiten, was denkbar wäre. Während von der Regierung selber, von Uribe eher, immer jetzt nicht mehr, aber früher mal, wir machen eine Totalamnestie. Nichts mehr. Und das ist natürlich etwas, wogegen der Internationale Strafgerichtshof sich verwahrt. Das nicht, das wird nicht anerkannt. Also der Unterschied ist tatsächlich, etwas wirklich zu tun, statt einfach, wir vergessen alles, weil es so nicht vergessen werden kann und weil die Gefahr des darunter wieder Hochkommens natürlich sehr groß ist. Und die ist ganz sicherlich bei der Art der Aufarbeitung, die versucht wird in einer Truth and Reconciliation Commission, in höherem Maß gegeben. Nicht gewährleistet, aber in höherem Maß gegeben. Aber wie gesagt, das Thema mit dem Internationalen Strafgerichtshof, damit will ich es jetzt, das ist im Schwelen und meines Erachtens ziemlich kompliziert. Was ich aber betonen will an dem, was mir jetzt selber erst wieder deutlich wird, und was, weil ich das vorher auch gesagt habe, in Bezug auf, so wie der Tatausgleich auf einer so, ja, auf den ersten Blick viel banaleren Ebene bei uns läuft. Und die Frage, ja, was bewirkt es denn und wird es präventiv? Wir haben nirgendwo, und das können wir nicht haben, ein Instrument, ein Mittel, eine Vorgangsweise zu sagen, na, und jetzt haben wir es. So wird es, wenn wir das machen. So kriegen wir das hin, so lösen wir das, so wird es besser. Was man hat, ist Instrumente, die dieses Potenzial haben. Und die das bewiesen haben. Ja, das kann sein, es kann sein. Es muss nicht, es gibt keine Garantie, dass es immer eintritt. Aber diese Möglichkeit ist da, wenn wir das machen. Und wenn es eintritt, und das sind die Sachen, die ich selber gesehen habe, ist es, da geht einem das Herz auf. Das ist, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, was es heißt, was es unter diesen anderen Umständen heißt. Das ist ja, tränenreich ist es auch für den einfachen Fällen, aber dort erst recht. Das Potenzial. Willst du was sagen?
Ich will was sagen, aber ich muss es vorschlagen.
Nein, sagst du.
Ich will was vorschlagen, also etwas, was nämlich mich in dem Zusammenhang so beschäftigt ist, ist ein Diskussionsvorschlag, den wir dann machen können oder auch nicht.
Ja.
Also, erstens, ich finde es total interessant und spannend, dass auf der Ebene, also für diesen Truth and Reconciliation, Menschen anzuschauen aus dieser gesamtgesellschaftlichen und total schweren Verletzungen. Und die Parallele, die ich naheliegenderweise dann immer ziehe, ist zum Nationalsozialismus, wo ich mir da versuche, das vorzustellen, wie wäre das oder wie wäre das gewesen, wenn wir in Österreich so einen Zugang gewählt hätten. Ja, also ich habe überlegen, wann 45, 55, 65, ja, wie viel Abstand ist genau gut oder genau schlecht dafür. Und was passiert dann? Also für mich ist auch die Parallele, was du vorher gesagt hast, auf der Einzelebene. Ja, wie viele, da können auf einmal viel mehr Faktoren berücksichtigt werden. Und das sehe ich, oder ist sozusagen mein Bild, dass das auch auf einer gesellschaftlichen Ebene dann möglich ist. Es sind total schwere Verbrechen und es sind unglaublich viele Leute involviert, in allen möglichen Arten, ja, als Opfer, als Täter, als weiß man nicht, irgendwo dazwischen. Und jetzt leben wir alle nachher miteinander weiter. Nicht alle, aber doch fast alle. Sehr viele davon. Und also diese ganze Debatte, die wir haben mit Vergangenheitsbewältigung und eben Wahrheit ist ein total wichtiges Thema. Ja, wann sagen Leute, wo sie eigentlich waren oder welche Rolle sie da gehabt haben und wie wichtig ist es für den gesellschaftlichen Heilungsprozess und auch quasi für die gesellschaftliche Prävention, dass diese Wahrheit ans Licht kommt und wie kann man einen Rahmen schaffen, wo die eben ans Licht kommen kann oder in welcher Form wollen wir die, an welches Licht sozusagen, wie wichtig ist das in der Familie, in der Nachbarschaft, sagen im Haus, an der Stiege. Wo ist es wichtig, was bewirkt es, in welcher Form kann es kommen, macht ein sozusagen, wie wichtig ist ein strafender und auch aus dem Verkehr ziehender Zugang, wie sehr macht der gleichzeitig den Deckel drauf, sodass eben nichts mehr ins Licht kommt, ne? Weil wir hatten das, Nürnberger Prozesse und so, also es gab, diese Seite gab es, wie weit war die wichtig und hilfreich, wie weit hat sie vielleicht gleichzeitig bewirkt, dass eben dieses Psst irgendwie eintritt und keiner darüber reden will und keiner war dabei oder es war nichts oder so. Also für mich ist es halt ein ganz anschauliches Beispiel, weil wir so viel dazu haben und auch so viel drüber nachdenken, gesellschaftlich, wie war das eigentlich, wie ist das, welcher Prozess wäre da wichtig und das ist für mich so die Analogie, die sich aufdrängt. um die Frage zu stellen. Nicht um zu sagen, das war genauso, was wir jetzt gewesen, aber um sich zu fragen, was braucht eigentlich eine Gesellschaft, die gemeinsam etwas ganz Furchtbares durchlebt hat? Wie tut die jetzt weiter? Ja, und was stößt dieses irgendwas in mir an, was mir hilfreich scheint, hier im Zusammenhang oder nicht? Oder wie kann das eigentlich ausschauen?
Nein, ich überlege nur. Das könnte man mich verbinden auch noch. Eben, was kann man damit anfangen? Und bevor wir können uns das wirklich dann überlegen, und ich möchte Ihnen jetzt noch das zweite südafrikanische Beispiel, mit dem man auch sagen kann, was können wir dann damit anfangen. Das zweite kehrt wieder sozusagen zurück in den halbnormalen Alltag. Das sind eben sogenannte Peace Committees, die errichtet wurden in eher armen, ziemlich armen südafrikanischen Townships. Also so Siedlungen. Mit armen Leuten unter schwierigen Lebensverhältnissen und mit allen möglichen Konflikten. Und in diesen Townships hat man diese Peace Committees aus Freiwilligen, aus Bürgern, die halt aus der Mitte der Community zusammengesetzt sind, einberufen, bestellt, an die sich nun Leute, die Probleme und Konflikte haben, wenden können. Mit der Bitte, das zu bearbeiten und zu lösen, beziehungsweise ihnen bei der Lösung behilflich zu sein. Diese Art von Konflikten reichen von Erbstreitigkeiten, Streitigkeiten um irgendwelches Baumaterial für diese Hütten, die es da zusammenbauten, Streitigkeiten um die Benutzung der Hütten, Familienstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten, habe ich schon gesagt, sehr Auseinandersetzungen, Raufereien bis hin eben zu auch schwererer häuslicher Gewalt. Ein ziemliches Spektrum. Es gibt kein Legalitätsprinzip dort in unserem Sinn, dass wenn immer so irgendwas bekannt wird, das geht nicht anders als über die Polizei, sondern es kann sehr wohl in einem ziemlich, bis zu einem ziemlich breiten Rahmen, kann sowas dann versucht werden, vor solch einem Peace Committee zu regeln. Das Peace Committee ist an gewisse Regeln gebunden, es darf oder soll keine Gewalt selbst anwenden. Es kommt aber zu einem Urteil und zu einer Entscheidung, die allerdings auch keine strafende Entscheidung ist, aber sehr wohl also gewisse Auflagen enthalten kann für denjenigen, der da beschuldigt wird. Das Entscheidende ist aber, dass in der Bearbeitung von dem Teil, den wir als strafrechtlich bezeichnen würden, also es ist ein Teil lange so noch Zivilrecht, obwohl ich glaube, die meisten von Ihnen wissen mittlerweile, dass diese klare Trennung zwischen Zivil- und Strafrecht, wie wir sie haben, eine relativ späte Errungenschaft der Rechtsentwicklung ist und keineswegs etwas Gottgegebenes, sondern dass das erst einmal sehr lange bis ins 1900 ineinander übergegangen ist und diese klare Trennung, was ist Zivilrecht und was ist Strafrecht und was eine nach einer unterschiedlichen Prozessvorgabe und einer unterschiedlichen Definition bearbeitet und das andere nach der. Natürlich geht das auf dieser alltagsweltlichen Ebene ineinander über, aber wie auch immer, wenn sozusagen ein strafrechtlicher Aspekt da wäre, auch dann ist es nicht so, dass die Beteiligten, die zur Lösung kommen sollen, mit Hilfe Mediatoren, Vermittler, was gibt es noch für einen englischen Ausdruck, Facilitatoren, ja, die halt da helfen dabei, den Konflikt zu bearbeiten. Was ist denn jetzt? Dass die weniger in ihrer Art, in ihrer Tätigkeit darauf konzentriert sind, zu sagen, wo ist jetzt die Verantwortung und die Schuld dieser einen Person und wie kann man einen Ausgleich für diese Schuld und für diese Verantwortung finden, sondern von vornherein sagen, Was kann man machen, dass zukünftig sowas nimmer mehr passiert? Welche sozusagen Arrangements, auch Verpflichtungen sehr wohl dieses Beschuldigten, können wir hier festschreiben, sagen, der soll darauf achten, dass er jetzt nimmer mehr der über den Weg läuft. Oder umgekehrt, oder der soll dir helfen beim Einrichten der Hütte, die kaputt gegangen ist. Wir sollen in Zukunft alle darauf achten, dass wenn es da irgendwie laut wird, dass jemand rechtzeitig hingeht und dann auch schaut, etc. Also ein ganzes Bündel von Vorkehrungen, die alle zukunftsorientiert sind, nicht vergangenheitsorientiert und darauf aus, soziale Verhältnisse zu befördern, wie gesagt, garantieren geht nichts, die eher darauf hinauslaufen, dass in der Zukunft es zu solchen Verletzungen im weitesten Sinn nimmer mehr passiert, nimmer mehr kommt.
Das heißt, das sind mehrere Beteiligte, meine ich, und nicht nur der Verdächtige.
Das sind meist auch dort, richtig, auch dort sind meist mehrere Beteiligte eigentlich. Und alle, die irgendwie berührt sind von der Sache.
Und wenn es nicht funktioniert, gibt es eine Sanktion?
Sanktion können Sie keine verhängen, nein. Sanktion können Sie keine verhängen. Sie können versuchen, das Ganze nochmal zu machen. Es wieder zu versuchen. Sie können, wenn jemand sich als irgendwie nicht bereit ist, solche Verpflichtungen zu unternehmen, Sie können natürlich drohen mit dem normalen Strafrecht. Das passiert auch manchmal. Ja?
Das war nämlich genau die Frage, weil, wie diese Peace Commissions, wie setzen sich, also ich war schon in Südafrika und war in Namibia und ich kenne die Townships, also zumindest was da ein bisschen halt, ja. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwerlich vorstellen, dass ein Peace Committee ohne Autorität sich dort, also dass das überhaupt anerkannt wird. Ja? Also weil teilweise geht es in den Townships ja schon, also
jetzt haben wir nicht
schon. Nicht
ja.
So,
ja. Ja. Aber wahrscheinlich ja. Genau deshalb eher ja.
Ja.
Weil die irgendwie Leute aus dem Kreis kommen.
Ja, das ist das Einzige, was man denken kann. Die haben doch sonst irgendwie. Also, wenn man die Situation kennt, dann fällt man die Vorstellung, dass
ja, das ja. Was mir dazu noch einfällt, ist, dass man gerade in Südafrika gab es auch in der Folge und in der Zeitspanne ungefähr nach dem Ende der Apartheid, gab es schon auch und das, eine Art von informeller Gerechtigkeit oder Polizeiarbeit, wo irgendwelche so ja, Komitees das Recht und die Sache in die Hand genommen haben und mit ziemlich brutalen Mitteln dort das durchgesetzt haben. Also eine Art Terrorregime im Kleinen zu geübt haben. Und es war zum Teil, so lese ich es, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, es war zum Teil auch diese negative Erfahrung dieser Art von die Sache in die eigene Hand nehmen. Das ist schon auch partizipatorisch, nicht? Aber das zeigt also, wohin das auch gehen kann. Die Erfahrung dieser Art von repressiver, eigenständiger Bearbeitung halt von Problemen, die eigentlich zum Teil auch dazu geführt hat, zu sagen, das muss anders sein. Ich muss auch dazu sagen, dass die Einrichtung der Peace Committees schon auch sehr stark mit Hilfe von außen und durch Initiative von außen erfolgt ist. Es ist immer wieder davon die Rede, es müsste letztlich aus Steuergeldern des Staates finanziert werden. Die Leute werden nicht fix bezahlt, sondern werden nach Fallbearbeitung bezahlt und davon geben sie noch 20% dafür ab, für irgendwelche Community-Projekte ab. Das ist ein Bestandteil des ganzen Konzepts. Sie werden nur nach Fall bezahlt und ein Teil, 20% dafür, geht in diverse Community-Projekte. Spielplatz, Altenheim, ja, was immer in diesen. Sie wissen mehr davon als ich, aber das ist, ich kann das entnehmen in der Literatur, dass es nicht schön ist.
Also ich war nicht in den, also in Johannesburg war ich nur kurz zeitweise, aber vor allem in Kapstadt und das sind wirklich, also rund um die Stadt, das sind wahnwitzige, also wenn man vom Flughafen reinfährt, das sind wahnwitzige Flächen, diese Townships, also das fällt von ganze Bucht aus rundherum. Und das sind wirklich nur Blechhütten, also das geht entlang den großen Straßen. Und das sind wirklich reine Blechflecken und sonst gar nichts. Ja? Man sieht jetzt, dass sie anfangen, das teilweise aufzulösen. Also es gibt dann immer, es geht wirklich so rasterweise, dass sie anfangen, diese Hütten abzureißen und neue Häuser hinzustellen. Also man sieht, es tut sich ja viel, aber trotzdem, also die Kriminalität ist bedacht. Also, und was ich mir noch gefragt habe, ob Sie das zufällig wissen, diese Wahrheitskommission, hat es die einmal mitgegeben? Bei mir ist extrem, hat es die auch in Namibia gegeben. Bei mir ist extrem der Unterschied aufgefallen zwischen Namibia und Südafrika wieder, also weil sie die ähnliche Geschichte haben und dass in Namibia das wesentlich besser funktioniert, das Miteinander zwischen Schwarz und Weiß, als in Südafrika.
Ich glaube, in Namibia hat es keine gegeben.
Ja, weil es ist, also
ja,
es ist,
ich glaube, in Namibia hat es keine gegeben. Ja, in Namibia hat es, glaube ich, keine gegeben. Ich müsste ich selber nochmal nachschauen, um sicher, zu, um mich jetzt sicher zu gehen. Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher. Ja. Was ich, wollte Sie?
Ich weiß nicht, ob Sie diese Situation jetzt ist in Südafrika, also zumindest das Interesse aus Medien oder Dokumentationen, dürfte das Problem ja weit davon entfernt sein, gelöst zu sein. Es gibt ja noch immer sehr viel Gewalt von beiden Seiten. Und
ja.
Insofern ist die Frage, ob das überhaupt so schnell zu lösen ist oder wie viel jetzt diese Wahrheitskommissionen beigetragen haben, vielleicht zu Einzelfällen. Aber ich, meine,
ich weiß es nicht, wie viel haben wir dazu beigetragen?
Ich habe viele Freunde im Leben und es ist drüben, also wir sagen alle, das ist drüben alle relativ gespalten. Also ich habe bekannte Familien, die haben selber auch in der Familie, also das, die ist einfach, also da ist der Migrant ist einfach verschwunden. Ja. Was relativ oft drüben passiert ist, damit hat das Regime mal sehr gearbeitet, einfach Leute wirklich verschwinden zu lassen. Die natürlich der Familie nicht immer zu sagen, sind jetzt verurteilt, also sind die also einfach umgebracht wurden oder sonst was, sondern einfach weg, weil man aufkommt, dass es teilweise noch wesentlich schlimmer ist, als jemanden jetzt einfach zu töten. Ja. Und sie in ihrer Familie, also selbst in der Familie gibt es gespannte Ansichten darüber, also sehr viele hatten. Es gibt einfach kein einheitliches Ergebnis. Es hat Fälle gegeben, da hat das wirklich was bewirkt, aber es hat auch Fälle gegeben, wo die Opfer keineswegs mitgelegt waren. Und es gibt in Südafrika auch immer die Diskussion, hat man nicht dadurch eigentlich den, quasi den, den Tätern die Möglichkeit gegeben, sich einer Bestrafung zu entziehen und war das nicht quasi ein Umwurschtgang, um in eine Amnestie reinzukommen. Also ich habe das als sehr gespalten erlebt und deswegen habe ich das halt gefragt. Mir ist es nämlich wirklich aufgefallen, dass das was auch mit anderen Dingen zu tun haben kann, ja, dass in Namibia das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß besser funktioniert. Aber Namibia ist viel reicher, es gibt weniger Arbeitslosigkeit.
Ich glaube, es ist wirklich, also ich sage, es ist wirklich, was ich betont habe, nicht, das ist so ein Spezialfall Südafrika und das fällt sehr schwer, Schlüsse zu ziehen. Und die Gewalt ist noch immer sehr massiv. Andererseits ist es innerhalb Afrikas, ist es verhältnismäßig noch eines der besser aufgenommen. Was immer das heißt. Also sonst schaut es schon
aus. Ich kann mir vorstellen, dass es auch immer sehr radikale Gruppierungen gibt, also jetzt die Siedlungen von Weißen.
Zum Teil auch. Zum Teil auch.
Dass sie sich auch gewaltsam durchsetzen.
Ja.
Also das ist sicher auf beides
haben, aber
sehr stark
gefühlt. Ja, gibt es auch immer noch. Es ist wahnsinnig schön. Also ich... Ja, also Sie merken ohnehin, ich bin nicht jemand, der sagt, ja, jetzt, hurra. Also es ist, Südafrika ist aufregend, aber auch erschreckend.
Ja.
Noch immer.
Das ist wirklich so gespalten,
ja. Ja. Und auch diese Peace Committees sind, was ich auch eben höre, ist, dass sie, was Sie gemeint haben, Sie haben es gesagt, sie benutzen sozusagen auf Englisch Local Capacity, sozusagen die Fähigkeiten und Kompetenzen, die bei den Leuten vorhanden sind. Und die sind, also das beruht auf dem Glauben, sowas gibt es immer. Und es ist gut, darauf aufzubauen und nicht von oben her nur, denen irgendwas vorzusetzen. Aber natürlich gleichzeitig darauf zu achten, dass eine gewisse Art von, dass sie eingebunden sind, also ein ganz wichtiger Grundsatz ist, sie müssen in die Verfassung eingebunden sein. Südafrika ist sehr stolz auf seine Verfassung. Ich glaube, es hat auch eine sehr gute Verfassung. Ja? Ich weiß auch, Sir Lewin sagt, ein ziemlich gutes Jugendgerichtsgesetz. Es ist in vieler Hinsicht, ja, nochmal, es ist ein sehr widersprüchliches Land. Und die sozusagen die Bindung an die Verfassung ist ein ganz wichtiger Bestand. Also die können nicht irgendwas tun. Ja? Aber es gelingt offensichtlich und nicht gleichmäßig doch auf solchen auf Menschen in der Community mit diesen Fähigkeiten zu bauen, und denen gelingt es nun wieder, die innerhalb der Leute, die, um die es halt geht und die da ihre Probleme haben, doch so etwas wie Lösungen zu finden und Bearbeitungsmöglichkeiten zu finden. Ich fand halt das ganz interessant, ist eben dieser Aspekt des konzentrieren wir uns nicht auf die Vergangenheit, konzentrieren wir uns auf das, wie tun wir weiter. Obwohl ich sehr weiß, und das ist sogar in meinem Institut diese Diskussion gegangen, wo der eine Kollege, der jetzt ein Jurist auch ist, sagt, also das geht ja wirklich nicht. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Natürlich jetzt übertragen hier, mir wird ein Auto gestohlen und dann sagen sie, sie wollen nur schauen drauf, was in der Zukunft, dass keine Autos mehr gestohlen wird. Das interessiert mich nicht. Ich will mein Auto haben, wenn das passiert. Ne? Zumindest. Ist begreiflich. Wiederum, ich kann mir nicht einfach vorstellen, dass man das, was in den Peace Committees im 2. Dezember-Modell passiert, dass man sagt, naja, das macht man jetzt so. Aber das wollte ich eben vorschlagen, ich weiß jetzt nicht, ob beides geht, weil das eine wirklich eine so riesige Fragestellung ist. Was hätte ein ähnlicher Ansatz, wie er in Südafrika stattgefunden hat, für die Bearbeitung der Nazi-Vergangenheit bedeutet?